Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Gehst du in die Stadt, was macht dich da satt? Ne Currywurst. Kommst du von der Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst. Mit so Pommes dabei, ach dann geben sie gleich zwei. Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen?
Die Currywurst, sie ist einfach unschlagbar. Seit 28 Jahren auf Platz 1 als beliebtestes Kantinengericht der Deutschen. Am besten serviert mit Pommes. Oder bleibt uns die Currywurst womöglich im Halse stecken nach dem Tönnies-Skandal, wenn wir an die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie denken, wo Mitarbeiter oft mit niedrigen Löhnen abgespeist werden, teilweise untergebracht in engen Gemeinschaftsunterkünften oder auch bei der Arbeit nicht genügend geschützt vor einer Corona-Infektion. Die Ausbrüche beim Fleischproduzenten Tönnies haben einige Missstände erneut ans Licht gebracht. Die Ausbeutung sei eine Schande, so Arbeitsminister Hubertus Heil. Deshalb sind jetzt endlich auch politische Konsequenzen geplant. Großschlachtereien soll künftig bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung keine Fremdarbeiter mehr einsetzen dürfen. Außerdem sollen Werkverträge und Leiharbeit ab 2021 verboten werden, so der Gesetzesentwurf. Welche Konsequenzen ziehen wir als Verbraucher aus den Fleischskandalen? Kaufen wir jetzt mehr Biofleisch oder vegetarische Alternativen oder locken weiterhin die unschlagbar günstigen Fleischprodukte aus dem Discounter? Trotz aller Fleischskandale, trotz aller Diskussionen um das Tierwohl, trotz der Arbeitsbedingungen in der industriellen Fleischproduktion scheint die Liebe zum Fleisch ungebrochen. Gerade jetzt, in der Grillsaison, sind Würstchen oder Steaks gefragt. Die werden auch schon mal aus Südamerika importiert, wo immer mehr Regenwald gerodet wird und Weideflächen für die Rinder geschaffen werden. Doch das wird ja gerne ausgeblendet, wenn das Fleisch auf dem Grill liegt und schön brutzelt. Denn der Mensch, er ist ein Gewohnheitstier. 60 Kilogramm Fleisch essen die Deutschen im Durchschnitt pro Jahr. Diese Zahl ist seit Jahren relativ konstant. Welche Rolle spielen Preis, Geschmack, Gesundheit, Tierwohl und Nachhaltigkeit? Warum halten sich Ernährungsgewohnheiten so hartnäckig? Und wie wichtig ist das, was auf den Teller kommt, für unsere Identität? Tofu, Burger oder Schnitzel? Eine Frage der Moral? Darüber diskutieren wir heute in der Lebenszeit gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne auch mit Ihrer Telefonnummer, falls wir Sie zurückrufen dürfen. Nicht bei mir am Tisch, aber dafür am Telefon begrüße ich jetzt Christoph Klotter, Professor für Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda. Schönen guten Morgen, Herr Klotter.
Guten Morgen.
Außerdem am Telefon begrüße ich Antje Gahl, Diplom-Ökotrophologin und Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Herzlich willkommen, Frau Gahl.
Hallo, guten Morgen.
Am Anfang servieren wir Ihnen einmal das Ergebnis einer kleinen Straßenumfrage. Wir wollten nämlich wissen, warum die Menschen Fleisch oder auch kein Fleisch essen und ob sich der letzte Fleischskandal auf ihr Ernährungsverhalten ausgewirkt hat.
Nicht wirklich. Also ich esse Fleisch, ja. Ich achte ein bisschen mehr darauf, was ich kaufe, aber an der Menge hat sich nichts geändert.
Nee, ich esse kein Fleisch mehr. Also ich war jetzt vor kurzem auf einer Grillparty und da wurde sich sofort entschuldigt, wenn man jetzt Fleisch hatte. Und dann wird sofort dazu gesagt, aber das Fleisch, das ist aus artgerechter Haltung. Und ich habe auch für die anderen, war dann eine vegetarische Variante für irgendwas Sojamäßiges. Auf jeden Fall bei mir so im Freundeskreis ist es schon, dass man sich so dafür entschuldigt, wenn man mal vielleicht ein bisschen minderwertiges Fleisch kauft oder auch überhaupt Fleisch kauft.
Ja, ich würde mir keinen Döner für 2 Euro kaufen oder 2,50 Euro. Der kostet 5,50 Euro. Da hoffe ich, dass das Fleisch kein Gammelfleisch ist.
Wir leben schon seit mehreren Jahren vegetarisch und jetzt mehr und mehr vegan. Das ist auch nicht gesund, das Fleisch. Und macht krank. Tiere, Umwelt und Menschen.
Ganz sicher, aber vorher schon. Ich esse eh nicht viel Fleisch. Also, und ich finde das furchtbar, was da gemacht worden ist. Also A, mit den Tieren, wie die geschlachtet werden und wie die Verarbeitung ist. Also das ist ganz und gar nicht meine Richtung. Also dass da sich was ändert, da bin ich sehr für. Das darf auch was teurer werden.
Ich habe auch schon davor so gut wie nie Fleisch gegessen. Deswegen macht das keinen großen Unterschied für mich.
Für mich ist es eigentlich genauso. Auch aus Umweltschutzgründen und Tierwohl. Und es ist sehr leicht, darauf zu verzichten tatsächlich. Man lebt ja sehr in seiner Blase, wo wo man mit sehr ähnlichen Menschen zusammentrifft, die bei solchen Themen sehr ähnlich denken. Deswegen erlebe ich das nicht so, dass da Fronten aufeinandertreffen.
Ja, ich erlebe das schon ab und zu, dass da Diskussionen aufkommen und ganz oft dann Totschlagargumente angebracht werden wie, ach, aber man fährt doch trotzdem mit dem Auto von A nach B und wieso stellt man sich denn jetzt plötzlich über andere, weil man kein Fleisch esse?
Ja, hier klingt schon ein wenig an, dass Menschen sich teilweise voneinander abgrenzen, über ihre Lebensmittelauswahl und auch Moralvorstellungen dabei offenbar eine Rolle spielen. Herr Professor Glotter, warum ist das so aus ernährungspsychologischer Sicht?
Also das Essen ist erstmal sozusagen Tradition, Gewohnheiten. Über Hunderttausende von Jahren stellen Sie sich vor, das Grillen im Sommer, das ist eine Reproduktion der Menschheitsgeschichte, der Erfindungsfeuer von 1 Million Jahren. Also wir sozusagen wie Gewinnidentität über unsere Tradition. Und das Fleisch ist sozusagen in der ganzen Menschheitsgeschichte, in fast allen Kulturen, etwas, was Wohlstand, Überleben, Macht und männliches Geschlecht repräsentiert. Und dementsprechend sind wir sozusagen dem Fleisch verhaftet. Und heute, seit 50 Jahren, gibt es das sozusagen für alle Fleisch, ist sozusagen das Fleisch das Symbol der Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand. Und wir wissen, was Tönnies macht, wir wussten es auch schon davor, aber wir ignorieren das, weil wir sozusagen das Fleisch als Symbol der Macht und des Wohlstands ansehen und wir können es unglaublich gut vereinbaren, dass wir es wissen und zugleich nicht wissen. Das heißt, wir sind sozusagen widersprüchliche Wesen, aber wir erkennen die Widersprüche nicht an.
Das heißt, wir ignorieren diese schlimmen Arbeitsbedingungen, das Leiden der Tiere, die Umweltbelastung, die häufig mit der Fleischproduktion verbunden ist. Einfach, wenn wir sehen, naja, da ist eine Packung Schnitzel für 1,50 Euro, die kaufe ich jetzt.
Genau, also wir streicheln unseren Hund und finden, dass wir total tierlieb sind und haben gerade die Hähnchenbrust in Plastik verpackt auf dem Arbeitsplatz in der Küche und werden die gleich grillen oder braten.
Früher war Fleisch ja ein Luxusgut. Heute kann man es für sehr günstig schon überall im Supermarkt bekommen. Ist das das Argument, was die Leute beeinflusst?
Also es ist ganz klar, wer Fleisch isst, ist sozial schlechter gestellt. Und dementsprechend ist sozusagen das Fleisch das Symbol, ich bin dabei, ich kann es mir leisten. Und diejenigen, die besser gestellt sind, grenzen sich ab, nämlich zu sagen, ich bin Bio, ich mache auf Ökologie und ich kann mich vegetarisch ernähren.
Frau Gahl, wie sieht das denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung? Sie beobachten ja auch unter anderem das Ernährungsverhalten. Welche Entwicklungen sehen Sie? Wird das auch immer ignoriert in Ihren Beobachtungen?
Also die Entwicklung in gewisser Hinsicht kann ich schon bestätigen. Es ist natürlich so, es ist immer noch so, dass das Fleisch und Fleischwaren bei uns sehr beliebt sind. Das zeigen auch Verzehrsdaten, dass Männer sozusagen noch doppelt so viel Fleisch verzehren als das, was wir empfehlen. Wir sagen ja so circa 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Bei den Frauen, die liegen im oberen Bereich. Aber es gibt natürlich inzwischen auch Hinweise in den Studien, die natürlich noch sehr rar sind, dass es immer mehr Vegetarier und Veganer gibt. Also wir haben noch keine absoluten Daten bzw. valide Daten aus den Studien, aber es gibt so circa, man schätzt, dass circa 0,1 bis 1% der Bevölkerung, also bis zu 800.000, 1 Million vegan sich ernähren inzwischen. Und die DEX-Studie des Robert-Koch-Instituts hat festgestellt, dass es auch insgesamt circa 4% der deutschen Bevölkerung gibt, die sich vegetarisch ernähren. Also von daher sicherlich das Fleisch immer noch präsent, aber inzwischen auch das Bewusstsein hat sich geändert und es gibt auch einen Trend hin zu einer eher pflanzenbetonten oder auch rein pflanzlichen Ernährung.
Darf ich das ergänzen?
Ja, gerne, Herr Professor Glotter.
Es gibt den Ernährungsreport von Julia Böckners Bundesministerium. 2019 haben 33% der deutschen Männer gesagt, täglich Fleisch muss sein. Und 2020 sagen nur noch 25%, täglich Fleisch muss sein. Das heißt, wir sind in einer sozusagen Epoche des Umbruchs und einer stillen Revolution, wo wir uns allmählich vom täglichen Fleisch, überhaupt vom Fleisch verabschieden.
Frau Gahl, ist das für Sie auch eine Epoche des Umbruchs? Sehen Sie das genauso?
Also wir wünschen uns das auf jeden Fall. Die Daten sind natürlich dieser Ernährungsreport, den Herr Klotte erwähnt. Klar, das ist sicherlich eine Momentaufnahme, ist eine Umfrage, die eben Tendenzen zeigt und die gehen klar in diese Richtung, dass sich da was tut. Und rein ernährungsphysiologisch können wir das nur unterstützen und sagen, ja, eine pflanzliche Ernährung bietet rein gesundheitlich viele Vorteile. Es ist nicht so, dass wir komplett auf tierische Lebensmittel oder Fleisch verzichten müssen, aber insgesamt weniger ist mehr. Also von daher, ja.
Welche weniger ist mehr? Welche Menge empfehlen Sie denn?
Also wir sagen im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost maximal, also wer Fleisch isst, der sollte nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurstwaren pro Woche verzehren. Aber wenn man sich das dann mal vorstellt, das ist auch nicht so viel. Wenn wir jetzt gerade zur Grillsaison gucken, ein ordentliches Steak von 250, 300 Gramm, da habe ich ja schon quasi die Hälfte meiner ungefähren wöchentlichen Ration aufgenommen. Also sehr viel ist es nicht.
Die internationale Eat Lancet Kommission hat 2019 ja sogar zu einer Absenkung auf 15 Kilo im Jahr geraten, statt 30 Kilo, sagen Sie, von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. 15 Kilo sagen die, denn dann erst sei eine Ernährung weltweit gesund und nachhaltig zu sichern. So weit geht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nicht.
Soweit gehen wir noch nicht. Also in der Hinsicht ist es natürlich, das Eat Lancet ist auch ein Ansatz der Nachhaltigkeit. Bei uns ist der Ansatz auch noch ernährungsphysiologisch begründet. Diese 300 bis 600 Gramm sind sogenannte Orientierungswerte, die sich aus Musterspeiseplänen ergeben, wo man sagt, so mit diesen Mengen kann ein Großteil der Bevölkerung sich ausgewogen ernähren, also das gesamte Nährstoffspektrum sozusagen aufnehmen und sich in ausreichender Menge mit allen Nährstoffen versorgen.
Spielen bei Ihnen auch moralische Aspekte, die Verantwortung für Menschen, Tiere und Umwelt eine Rolle bei Ihren Empfehlungen?
Wir versuchen das mehr und mehr mit reinzunehmen, insbesondere die Nachhaltigkeitsaspekte. Derzeit, sage ich mal, sind die Ernährungsempfehlungen natürlich sehr stark wirklich gesundheitlich und ernährungsphysiologisch ausgerichtet. Darum kümmern wir uns auch schwerpunktmäßig. Natürlich ist Nachhaltigkeit heute auch ein Thema und ökologische Aspekte spielen eine Rolle. Von daher wird das sicherlich auch noch weiter hineinkommen. Also wir haben zum Beispiel in unseren 10 Regeln auch jetzt Nachhaltigkeitstipps. Das heißt, jetzt haben wir schon ein bisschen länger, aber versucht, die auch zu konkretisieren, auch Nachhaltigkeitstipps zu ergänzen, zu sagen, so wie kann ich mich denn eben auch ein bisschen nachhaltiger ernähren, ohne gleich befürchten zu müssen, dass ich vielleicht in eine Nährstoffunterversorgung komme oder dass ich nach wie vor optimal ernährt bin.
Das finde ich ganz toll, dass die DGE sich da umorientiert und sozusagen die nicht neben der Physiologie, der Gesundheit eben auch ökologische Nachhaltigkeitsaspekte mit einbezieht. Das ist sozusagen das Diktat der Stunde. Und das finde ich ganz toll, dass da eine Änderung stattfindet. Wobei gesagt werden muss, dass nur vegan sozusagen die Erde nicht hergibt. Wir brauchen auch tierische Produkte. Wenn wir nur vegan wären, würden wir tendenziell, also weltweit, verhungern.
Wie sieht das aus, diese ganze Entwicklung? Wenn man sieht, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagt man ja, wir wachsen auf mit gewissen Ernährungstraditionen, dann hören wir vielleicht Gammelfleischskandale. Wie wird das Einfluss nehmen auf unser Verhalten? Wie hartnäckig sind wir eigentlich in unseren Ernährungsgewohnheiten?
Ist eine Frage an mich?
Ja, Herr Klotter?
Also der Mensch ist wie ein Gewohnheitstier. Das Essen ist zu 80% unbewusst und emotional. Und wenn wir Glück haben, ist ein bisschen bewusste Steuerung mit dabei. Und dementsprechend sind sozusagen die Ernährungsgewohnheiten Tradition und die Änderungen sind relativ gering. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass da Änderungen stattfinden. Die sogenannten Millennials, die seit 1980 Geborenen, haben zunehmend ein qualitätsbewusstes Verhalten zum Essen. Und sie schauen darauf, was sie essen. Und dementsprechend sind wir da auf dem Weg, auf einem besseren Weg. Und davor war einfach Essen, dass wir essen das, was Oma und Opa auch gegessen haben. Und mittlerweile ist es so, dass wir schauen, was kaufe ich ein, wie wird das hergestellt, wo kommt das her, wie ist die Nachhaltigkeit, die Ökologie. Das heißt, wir sind da auf einem guten Weg.
Offensichtlich scheint sich da an dem Bewusstsein etwas zu ändern. Ich bin mal gespannt, was Günther Müller dazu zu sagen hat, der uns jetzt aus der Nähe von Stuttgart anruft. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Ja, zunächst einmal schönen guten Morgen, Gruß an die Runde und jetzt zu meinem Anliegen.
Ja.
Ich habe zugehört, von wegen, man soll nur noch, also sozusagen Biofleisch essen oder weniger, aber keiner denkt an die Menschen, die wenig Geld haben. Beispiel, Ich bin in Hartz-IV-Bezug und kann mir eigentlich das Fleisch nur leisten, wenn ich es im Angebot kaufe. Und jetzt wollte ich eigentlich mal folgende Frage stellen an all die, an die Profis oder Experten. Wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Wie soll sich eigentlich ein Hartz-IV-Empfänger gutes Fleisch leisten können, wenn er kein Geld kriegt? Und nicht mal bei Corona hat man die Menschen komplett vergessen. Hartz-IV-Empfänger wurden, das möchte ich auch sagen, komplett vergessen von dieser Gesellschaft. Ich bekomme jedes Mal die kalte Wut, wenn ich irgendwelche Experten höre, man darf kein Fleisch essen, beziehungsweise kein schönes Fleisch. Und ich frage Sie jetzt kurz und knapp, wie stellen Sie es eigentlich vor, wenn Sie Hartz-IV-Empfänger, Minirentner, Behinderte, wie stellen Sie das eigentlich vor? Ich meine, schön reden kann ich auch.
Das gebe ich gleich weiter in die Runde. Wir haben hier ja unsere Experten.
Herr Müller, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Wir dürfen sozusagen nicht verdammen, nicht sagen, das ist das richtige Fleisch, das andere ist das falsche Fleisch, sondern müssen genau verstehen, wie Menschen leben. Und der Hartz-IV-Bezieher kann sich einfach das super gesunde, regionale Biofleisch nicht leisten. Das ist dann sozusagen auch wirklich verachtend, wenn dann so eine normative Erwartung aufgestellt werden. Ich verstehe Sie vollkommen und ich denke, wenn was zu ändern wäre, an Ihrer Stelle wäre nicht unbedingt jeden Tag Fleisch, sondern vielleicht zweimal in der Woche Fleisch und dann vielleicht ein bisschen besseres Fleisch. Aber ansonsten haben Sie vollkommen recht und Ihre Wut verstehe ich extrem gut.
Frau Gahl?
Ich kann da noch ergänzen. Also es ist tatsächlich so, dass man auch nicht zwingend Bio-Lebensmittel kaufen muss. Wer das möchte oder wer es kann das tun. Es ist natürlich so, dass man auch jetzt in der Hinsicht, sage ich jetzt mal, das Fleisch an sich, egal ob von Tönnies oder so, nicht in der Hinsicht verdammen muss. Es sind eher die Produktionsbedingungen. Ernährungsphysiologisch ist das Fleisch ja vollkommen in Ordnung. Oder ob es ein Bio-Fleisch oder ein konventionelles Fleisch ist, genauso für Gemüse oder Obst. Deshalb muss man dafür nicht zwingend mehr Geld ausgeben, aus ernährungsphysiologischer Sicht, man kann sich eben auch mit konventionellen Lebensmitteln durchaus ausgewogen ernähren. Und wie Herr Klotter auch sagte, vielleicht ein- oder zweimal die Woche Fleisch. Und es muss auch nicht zwingend das Fleisch sein. Es gibt ja auch noch Milch und Milchprodukte, die relativ günstig sind, die eben auch zur Nährstoffversorgung beitragen. Und von daher gebe ich Ihnen völlig recht. Es ist auch so, dass man da nicht nur auf Bio setzen muss oder auch nur auf hochpreisig.
Ja, Herr Müller ist leider schon aus der Leitung, aber er hat die Antwort hoffentlich mitbekommen, dass es da Möglichkeiten gibt, wie man da reagieren kann. Jetzt haben wir gesagt, Biofleisch ist entsprechend teurer. Es gibt ja auch Tendenzen an dieser Fleischspirale, an der Preisspirale etwas zu drehen. Es ist so günstig, sich zu ernähren mit konventionellem Fleisch, oft viel günstiger, als wenn ich jetzt mich vegetarisch ernähren will. Ist das etwas, was auch der Entwicklung zuwiderläuft, bewusster Fleisch zu essen?
Das ist die Frage an dich, Frau Gall, oder?
Ja, an Sie beide. Herr Klotter, vielleicht fangen Sie an.
Also ich würde dafür plädieren, einfach sozusagen, und das sagt die DGE ja auch, nicht jeden Tag Fleisch, sondern zweimal in der Woche Fleisch und dann vielleicht besseres Fleisch. Das wäre die Richtung, also sozusagen die Quantität durch die Qualität ersetzen. Das wäre die zentrale Tendenz und das würde ich begrüßen.
Dem kann ich zustimmen. Das ist auf jeden Fall so. Es ist auch wirklich, dass wir sagen, man muss nicht mal zwingend Fleisch essen. Also wir sagen auch, wenn Sie Fleisch essen. Also wir können es natürlich auch vegetarisch. Wir sagen, es muss nicht zwingend das Fleisch sein, um uns ausgewogen und gesund zu ernähren. Aber Fleisch, wie Sie schon sagten, Herr Klotter auch, es gehört traditionell zu unserem Leben dazu. Und Essen ist auch nur mehr als reine Nahrungsaufnahme, sondern eben auch Genuss und Lebensqualität. Und da darf auch sicherlich mal ein Stück Fleisch dazugehören oder eben andere tierische Lebensmittel. Aber eben, wie gesagt, in einem gewissen Maß. Und wenn wir diese 300 bis 600 Gramm vielleicht nochmal als Beispiel nehmen, so ein 250 Gramm Steak sozusagen, wenn man sich das einmal gönnt in der Woche oder irgendwie ein Stück Fleisch und ansonsten darauf verzichtet, man muss ja auch nicht auf die oberste Grenze gehen. Also von daher gibt es da sicherlich ganz viele Möglichkeiten.
Das kann ich auch mit einem schmalen Budget, als Hartz-IV-Empfänger mich ausgewogen ernähren und vielleicht mit weniger, aber gutem Fleisch?
Definitiv.
Das ist auf jeden Fall möglich. Ja.
Genau. Sozusagen die ganzen Forschungen sagen, es ist möglich, auch mit geringem Budget, auch die Studierenden, die ich betreue, können mit geringem Budget sich ausgewogen gut ernähren.
Wie sieht dann der Speiseplan aus?
Naja, der Speiseplan sieht aus, dass man schauen muss, wo man kauft. Und die schauen ja, also ich spreche jetzt von meinen Studierenden, die haben hier nicht großes Budget, aber sie kaufen bewusst ein und sie müssen natürlich auch zu den sogenannten Discountern gehen, weil der Bioladen das finanziell nicht hergibt, genau wie Herr Müller, der es vorhin gesagt hat. Er kann nicht in dem Super-Bioladen die Sachen einkaufen, sondern er muss zum Discounter gehen, um zu überleben. Aber ernährungsphysiologisch, also vom Körper her, ist das vollkommen okay.
Welche Rolle spielen denn da eigentlich Fleischersatzprodukte? Die gibt es ja auch immer mehr, dass Fleischfirmen jetzt gleichzeitig auch eine vegetarische, sehr dem Fleisch ähnlich schmeckende Alternative anbieten.
Das ist eine wunderbare Frage, weil wir essen sozusagen die Fleischersatzprodukte, weil wir, auch wenn wir Vegetarier sind, sozusagen historisch in der Tradition das Fleisch lieben und das Symbol des Fleisches lieben, Fleisch gleich Überleben, gleich Macht, gleich Wohlstand, gleich männliches Geschlecht. Dementsprechend greifen wir eben nicht zu irgendwelchen Produkten, sondern zu Fleischersatzprodukten. Und eine große Firma in Deutschland hat es sozusagen sehr auch sozusagen aus Überzeugung gefördert, Fleischersatzprodukte einzuführen. Und die tragen sich auch, die sind auch sozusagen, die sind gut angenommen. Und für die Fleisch- und Fleischersatzproduktehersteller ist die Rendite bei Fleischersatzprodukten viel höher, weswegen die Produzenten, die Firmen Fleischersatzprodukte auch viel mehr lieben als das Fleisch.
Genau, und da können wir später nochmal genauer drauf eingehen. Nach den Nachrichten diskutieren wir weiter zum Thema Tofu, Burger oder Schnitzel. Eine Frage der Moral. Rufen Sie uns gerne an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Ich mag ja dein Gemüse. Ich krieg bloß kalte Füße, ich brauch paar Proteine, sonst fall ich von der Schiene. Das wollen wir beide nicht, drum kommt Fleisch heut auf den Tisch. Ja, Massentieranlagen müssen nicht sein, ich fahr auch raus zum Biobäuerlein. Verkaufen wir uns denn glückliches Schwein, aber ganz ohne Fleisch. Jüg doch ein, kann ich nicht sein. Jüg doch ein, kann ich nicht sein. Jüg doch ein.
Ja, das sagen die einen. Andere sind überzeugte Vegetarier oder Veganer. Nach diversen Fleischskandalen, Diskussionen um artgerechte Tierhaltung, Schlachtung, aber auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter in der fleischverarbeitenden Industrie können seit dem Skandal bei Tönnies als Corona-Hotspot auch vielleicht zu manchem den Appetit auf Fleisch verderben. Während es bei anderen womöglich die Klimabilanz ist, der CO2-Fußabdruck angesichts von Massentierhaltung und importiertem Fleisch aus aller Welt. Tofu-Burger oder Schnitzel, eine Frage der Moral stellen diese sich. Ist es verwerflich, Produkte aus Massentierhaltung zu kaufen? Sind Vegetarier oder Veganer womöglich die verantwortungsbewussteren Konsumenten? Und ist Verzicht auf Fleisch am Ende eine Frage der Moral? Was meinen Sie? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung. Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Weiterhin per Telefon zugeschaltet sind Christoph Klotter, Professor für Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda, sowie Antje Gahl, Diplom-Ökotrophologin und Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und am Telefon begrüße ich nun auch Christoph Minhoff. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Schönen guten Morgen, Herr Minhoff.
Ja, schönen guten Morgen nach Köln.
Herr Minhoff, wir haben hierzulande ja täglich die Qual der Wahl. Aus rund 170.000 verschiedenen Lebensmitteln können wir das auswählen, was uns schmeckt, was unserem individuellen Lebensstil entspricht. Der Lebensmittelverband Deutschland hat den heutigen 31. Juli sogar als Tag der Lebensmittelvielfalt ins Leben gerufen, wie ich auf Ihrer Homepage gesehen habe. Ja, und trotzdem gilt es da auch auf die Vielfalt einzugehen des Angebotes, aber auch auf das wirtschaftliche Zustandekommen von der Züchtung über die Urproduktion, die Verarbeitung bis zum Angebot in Handel und Gastronomie, heißt es so schön. Darauf will man aufmerksam machen. Und der Mensch ist ja auch ein Gewohnheitstier, das haben wir schon gehört, auch bei seiner Ernährung, und lässt sich so leicht gar nicht davon beeinflussen. Beobachten Sie einen Einfluss der Skandale in der Fleischindustrie, wie jüngst bei Tönnies, auf den Absatz von Fleischprodukten?
Wenn es eine vermehrte Berichterstattung über solche Vorgänge gibt, gibt es immer zunächst einmal eine öffentliche Reaktion. Die Leute werden gefragt, veränderst du dein Verhalten? Es gibt ganz aktuell eine Umfrage, die das klar bestätigt. Und dann muss man sozusagen ein bisschen abwarten, bis diese Welle vorbei ist. Und erst dann kann man feststellen, hat sich tatsächlich etwas verändert oder nicht. Also ein Trend entsteht nicht jetzt aus einem aktuellen Ereignis heraus. Und so kann man insofern sagen, dass bereits seit einigen Jahren der Fleischkonsum kontinuierlich zurückgeht und es eine immer größere Vielzahl und Art verschiedener Lebensstile und verschiedener Arten, sich zu ernähren, gibt. Und das ist eine Beobachtung, die wir kontinuierlich schon machen und die sich eben auch in einer solchen großen Vielfalt des Angebotes widerspiegelt, weil diejenigen, die die Produktion und Veredelung und den Verkauf von Lebensmitteln organisieren, bemühen sich ja, möglichst das Angebot zu schaffen, das dann am Ende der Verbraucher auch abnimmt. Und daran kann man sehen, 170.000 Produkte, Sie sagten es, bei einem Vollsortimenter haben Sie regelmäßig 50.000, 60.000 Produkte im Supermarkt. Daran können Sie sehen, wie differenziert und ausdifferenziert mittlerweile die Ernährungsstile sind.
Inwiefern ist Verbrauchern überhaupt Gesundheit und Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium bei der Lebensmittelauswahl? Was beobachten Sie?
Ich glaube, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, dass man mit bestimmten Begriffen agiert. Und grundsätzlich wehre ich mich immer gegen Verallgemeinerungen. Das heißt, Verallgemeinerungen sind meistens falsch, weil dann doch die Leute sehr unterschiedlich sind. Man stellt Folgendes fest. Es gibt tatsächlich einen immer größeren Wunsch, sich gesund zu ernähren, was auch eine Folge ist, ich sage das jetzt mal etwas unromantisch, einer Wohlstandsgesellschaft. Wenn es der Gesellschaft gut geht, wenn es den Menschen gut geht, wenn sie ein gutes Leben haben, jetzt etwas platt gesprochen, dann wollen sie natürlich auch gerne möglichst lange leben. Und sie versuchen alles, um dieses möglichst lange Leben mit zu unterstützen. Die Zahl derer, für die Gesundheit eine wichtige Rolle bei der Wahl des Lebensmittels spielt, wächst kontinuierlich. Man spricht von Lohas, die haben mittlerweile einen Anteil von über einem Drittel des Gesamtmarktes. Und das war vor 10 Jahren noch eine völlig unbedeutende Größenordnung oder eine unbedeutende Anzahl von Menschen, die das gemacht haben.
Inwieweit beschäftigt das denn auch die Unternehmen? Tierwohl, Nachhaltigkeit, ist das etwas, womit man punkten kann bei den Verbrauchern?
Das sehen Sie an den teils völlig neuen Werbestrategien der Unternehmen. Ja, das ist ein großes Thema, weil Christoph Klotter hat es vorhin schon sehr zutreffend gesagt, wir ja einen Generationenbruch haben und auch unterschiedliche Generationen. Jede Generation wird anders sozialisiert. Natürlich sind diejenigen, die aufgewachsen sind in einer Nachkriegszeit, in der Lebensmittelmangel herrschte, in dem es darum ging, zunächst einmal Kalorien wieder den Menschen zuzuführen, sind ganz anders sozialisiert als diejenigen, die sozusagen heute sich bewusster und in eine Welt hineingekommen sind, wo eben Nachhaltigkeit, bewusste Ernährung eine wichtige Rolle spielen. Und das verändert sich natürlich langfristig dann auch im Markt.
Darf ich das noch ergänzen?
Ja, Herr Klotter.
Wir leben, das wissen wir gar nicht, wir beklagen uns ständig, wir leben im Schlaraffenland. Noch nie in der Menschheitsgeschichte war es so gewesen, dass sich alle Menschen ausreichend ernähren können und deshalb die Lebenserwartung verdoppelt hat in den letzten 200 Jahren. Der deutsche Philosoph Immanuel Kant wurde zu seinem 45. Geburtstag begrüßt mit Werterkreis. Da stellen Sie sich vor, Sie grüßen sozusagen Ihren 45-jährigen Mann oder Frau mit Wertekreis in Werterkreis. Sie würden ins Gesicht geschlagen werden. Wir leben im Schlaraffenland, wir haben ausreichend Ernährung dank der Industrialisierung und Technisierung der Lebensmittelproduktion. Und das müssen wir immer sozusagen vor Augen haben. Ausreichend Ernährung gleich Überleben. Und dann kommen noch 10% dazu gesunde Ernährung. Und die gesunde Ernährung machen die das sich leisten können. Aber erstmal müssen wir vergegenwärtigen, wir sind im Schlaraffenland und wir haben ganz, ganz tolle Lebensbedingungen. Und die Gesundheit ist nicht an erster Stelle unserer Entscheidung, sondern an 10. Stelle. Die erste Entscheidung für Essen ist sozusagen die soziale und kulturelle Umgebung. Wir gewinnen Identität über das Essen und die Gesundheit ist nachrangig. Christoph Minhaff hat völlig recht, da gibt es einen Trend zu gesünderen Lebensmitteln, aber
Entscheidend ist die Identität, und diejenigen, die sich gesünder ernähren, machen aus dem gesünderen Essen einen Lebensstil, versuchen sozusagen damit ein soziales Marketing für sich zu erwirken.
Das ja auch manchmal kritisiert wird, auch von Hörern, die uns gemailt haben. Ein Hörer schreibt uns, dass sich die vegan ernährende und die vegetarisch ernährenden Mitmenschen, dass die sich oft in einer herablassenden, kastenartigen Art und Weise über andere Menschen, die sich von Fleisch ernähren, hinwegsetzen. Kann man das?
Darf ich da was zu sagen?
Ja.
Wenn ich dir einmal ganz.
Herr Minhoff.
Ich glaube, es hilft uns allen, und das finde ich übrigens an der Diskussion gerade ganz angenehm, wenn wir uns ein bisschen entideologisieren bei diesem Thema. Wenn wir alle ein bisschen abrüsten und einfach gucken, was möchten die Menschen gerne haben und was können wir ihnen wie nachhaltig liefern. Und ich glaube, dass vieles von dem, was jetzt an Veränderungen stattfindet, auch deshalb stattfindet, weil wir nicht mehr ganz so ideologisch sind, weil Menschen einfach sagen, heute esse ich mal kein Fleisch, morgen mache ich es wieder. Ich bin jetzt nicht sozusagen der reinen Lehre für irgendetwas verpflichtet, sondern ich möchte mich insgesamt anders, ausgewogener, nachhaltiger, wie auch immer ernähren. Und das ist eine positive Entwicklung, die auch durch Corona mit noch zusätzlich angeschoben wurde.
Eine Entwicklung, bei der man aber auch ja immerhin den Preis mit ins Blickfeld nehmen muss. Wir hatten vorhin unseren Hörer, Herr Müller, der sagt, was kann ich überhaupt ausgeben für Fleisch? Ich habe nicht so viel, wie muss ich das dann machen? Und es gibt ja auch das vom Bundesernährungsministerium einberufene Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung. Das empfiehlt zum Beispiel einen Preisaufschlag von 40 Cent pro Kilo Fleisch. Mit dem Geld sollen dann die Bauern bei ihren Bemühungen für tiergerechte Haltung unterstützt werden. Auch 2 Cent pro Kilogramm Milch- und Frischmilchprodukte sowie Eier und 15 Cent pro Kilogramm Käse, Butter und Milchpulver sollen danach erhoben werden. So eine Art Tierwohlabgabe, die zu erheblichen Steuereinnahmen in Höhe von 3,6 Milliarden führen soll. Wäre das eine Möglichkeit, die bedenkenswert ist?
Frage an mich.
Ja, Herr Minhoff.
Also erstmal ist richtig, wer höhere Standards will, der muss sie auch bezahlen. Und es muss die gesamte Wertschöpfungsstufe davon profitieren können oder genauer gesagt muss ihre Kosten wieder reinbekommen. Denn auf jeder einzelnen Stufe würden dadurch höhere Kosten entstehen. Ich habe aber noch Herrn Müller von vorhin im Kopf und im Ohr, der völlig zu Recht gesagt hat und was ich auch sage, ich möchte keine Sozialveganer in Deutschland haben. Also es kann nicht sein, dass man nur deshalb Veganer wird, weil man sich Fleisch oder bestimmte Lebensmittel nicht mehr leisten kann. Wir müssen da sehr aufpassen, dass wir nicht eine rein großstädtische Diskussion führen, sondern dass wir auch insgesamt sehen, wie ist die Bevölkerungsstruktur. Und ich finde, es muss der Anspruch sein, dass alle gutes Essen bekommen und qualitätsvolles Essen bekommen. Und der Preis spielt bei den Menschen nach wie vor eine Rolle bei aller romantischen Hoffnung auf Veränderung. Tatsache ist, nach wie vor ist der Preis und die Frage des Preises ein entscheidendes Kaufkriterium bei einem Großteil der Menschen. Und das darf man einfach nicht außer Acht lassen.
Frau Gahl, was meinen Sie? Werden wir zu Sozialveganern, wenn das Fleisch teurer wird?
Also die Tendenz ist auf jeden Fall so, wenn man nach den Umfragen geht, dass tatsächlich die Leute, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, überwiegend erstmal weiblich waren oder in Großstädten leben und über einen entsprechenden Lebensstandard verfügen. Von daher gibt es da schon gewisse Tendenzen. Nur, wie Herr Minhoff auch sagt und Herr Klotter, natürlich müssen wir da sensibel mit umgehen und die Produkte nicht jetzt so einfach zu verteuern, zu sagen, dass es sich keiner mehr leisten kann. Aber ich möchte auch nochmal sagen, dass eine ausgewogene Ernährung durchaus auch für nicht nur als Luxusmensch leistbar ist, sondern dass eben auch sozial schwächer gestellte Menschen sich ausgewogen ernähren können. Denn wir haben in Deutschland, denke ich, insgesamt von der Preisstruktur einen sehr günstigen Markt im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern. Das heißt, bei uns gibt es viele Produkte, ob es jetzt Gemüse, Obst sind, die zum Beispiel auch, die man regional oder saisonal kaufen kann, günstiger sind, oder Hülsenfrüchte, die insgesamt Deutschland sehr günstig sind. Auch Milch und Milchprodukte sind keine teuren Lebensmittel. Das bezieht sich insbesondere eher auf tatsächlich auf das Fleisch oder den Fisch, wo die Lebensmittel teuer sind. Also eine ausgewogene Ernährung wäre dann eben auch mit weniger Geld machbar.
Da würde ich gerne ergänzen.
Ja,
wir geben in Deutschland 13% unseres Gehaltes für Lebensmittel aus. Ich habe vor ein paar Jahren habe ich ein europäisches Forschungsprojekt gehabt mit einem Kollegen, also viele internationale Beziehungen, mit einem Kollegen aus Rumänien, Professor dort. Der konnte Mitte des Monats sich nicht mehr ernähren darüber, was er verdient hat. Da musste er Taxi fahren. Wir müssen uns erstmal vergegenwärtigen. Wir leben wirklich im Schlaraffenland. Also worüber wir reden, sollten wir nicht klagen und verzweifelt sein, sondern wir sollten erstmal glücklich und dankbar sein. Und ich unterstütze die Frau Gahl und den Herrn Minhoff auch sehr ganz klar. Wir dürfen nicht das Essen zu einem Klassenkampf von oben nach unten machen, auch nicht zum Geschlechterkampf. Wir müssen diejenigen verstehen, die Fleisch essen und weiterhin günstiges Fleisch essen wollen, weil sie sonst sich nichts anderes leisten können. Also kein Klassenkampf, kein Geschlechterkampf von oben nach unten, sondern Verständnis für diejenigen, die Fleisch essen und Fleisch essen müssen und vielleicht auch günstiges Fleisch essen müssen und langsam sozusagen daran arbeiten, dass sich das Essverhalten ändert.
Ich bin gespannt, was Wilfried Gödeker aus Meppen dazu zu sagen hat, den ich jetzt am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Gödeker.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Gödeker, was bedeutet Ihnen Ernährung, Fleischkonsum? Hat sich das möglicherweise auch verändert durch die entsprechenden Skandale in der Fleischindustrie?
Ja, es hat sich was verändert, das ist richtig. Für mich hat Essen aber immer noch was mit Genuss zu tun. Ich kann das nicht runterbrechen auf Gramm, Kalorien oder sonst irgendwas. Ein Essen muss schmecken und dazu gehört auch ein Umfeld. Alleine essen ist sowieso blöd, also kann man besser mit mehreren Leuten essen. Und das ist das eine. Das andere ist für mich, warum muss ich das eine oder das andere verdammen? Ich kann doch durchaus Sachen miteinander kombinieren. Ich muss mir doch nicht gleich eine Veganermütze aufsetzen. Nur weil ich mal vegane Sachen esse. Bleibt ja auch nicht aus.
Kriegen Sie manchmal solche Rückmeldungen, dass Sie sich für Ihr Essen oder für die Essensauswahl rechtfertigen müssen, die Sie treffen?
Nee, das ist in meinem Umfeld, nee, kommt das nicht vor. Aber ich kriege natürlich schon von meinen Kindern mal die Rückmeldung, Papa, hast du dir veganen Brotbelag gekauft? Ja, habe ich mir mal gegönnt. Habe ich mal ausprobiert und das schmeckt. Ein Punkt, den ich aber in meiner E-Mail, weshalb ich wieder angerufen wurde, noch angesprochen habe, und der brennt mir ganz sehr unter der Seele. Wir regen uns hier in Deutschland darüber auf, über Fleischkonsum und wie schlecht das für die Welt ist und so weiter. Wir haben aber kein Problem, uns ins Flugzeug zu setzen, nach Ägypten zu fliegen, da einen All-Inclusive-Urlaub zu machen, mit Fleisch, was in Ägypten produziert wurde, unter erbärmlichsten, widerlichen Umständen. Wenn man die Presseberichte darüber verfolgt, ich werde echt emotional. Die Tiere werden gequält bis aufs Blut und der Tod ist nur noch eine Erlösung. Wenn denen bei lebendigem Leibe die Augen ausgestochen werden, die Sehnen durchtrennt werden, damit die bewegungsunfähig sind und dann bei lebendigem Leibe erstochen werden. Mir könnte das Essen, was ich in Ägypten gegessen habe, heute noch aus dem Gesicht fallen.
Das klingt heftig, Herr Gödeker, und ich gebe das gleich mal in die Runde. Was wissen wir eigentlich über die Produktionsbedingungen von Fleisch? Was tritt an die Öffentlichkeit? Herr Klotter, was beobachten Sie?
Herr Gödeker, Sie haben vollkommen recht. Sozusagen, wir blenden ständig permanent aus. In Deutschland essen wir dann meinetwegen vegetarisch oder wir kaufen Biofleisch. Dann fliegen wir nach Ägypten und kümmern uns überhaupt nicht darum, wie dort das Fleisch produziert wird und wie ökologisch der Flug nach Ägypten ist. Wir Menschen, und das sagt der amerikanische Psychologe Kelly vor 70 Jahren, sozusagen sind vollkommen widersprüchlich und fühlen uns aber total kohärent. Das ist sozusagen die Definition des Menschen, dass wir Widersprüche einfach wegstecken Und der Flug nach Ägypten ist dann so total toll, die 2 Wochen dort. Was dort passiert, wie das Fleisch produziert wird, davon wollen wir nichts wissen.
Ja. Ich glaube, man muss vielleicht gar nicht nach Ägypten alleine schauen. Ich merke ja, Herr Goetheke hat das ja auch gesagt, er wird da emotional. Vielleicht muss man auch gelegentlich mal den Blick weiten. Wir wünschen uns das ja immer. Und in andere kulturelle Zusammenhänge schauen. Wir diskutieren natürlich schon aus einem klaren, ganz bestimmten kulturellen Kontext heraus. Wenn mich nicht alles täuscht, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, heute ist Bayram. Ich glaube, heute ist ein besonderer muslimischer Feiertag. Stimmt. Und da gibt es auch andere Traditionen. Auch in der Rolle von Tieren. Ich will gar nicht mehr sagen. Und das ist aber, finde ich, etwas, was wir auch lernen müssen, dass unsere Sicht der Dinge nicht die einzige Sicht der Dinge auf der ganzen Welt ist, weil wir nicht auf der einen Seite immer von Vielfalt sprechen und auf der anderen Seite aber dieses dann völlig außer Acht lassen wollen. Ich kann mir gut vorstellen, ich kenne das, ich habe das selbst erlebt, wir sind so entfremdet. Fleisch ist ja anonym im Grunde. Wenn ich da ein Schnitzel kaufe, dann ist es ja irgendwas Anonymes, was da liegt. Es verbindet sich ja nicht mit einem unmittelbaren Tier, was ich kenne. Das ist in anderen Kulturen völlig anders. Da gibt es noch eine sehr große Nähe. Und vielleicht ist es auch das, was uns manchmal fehlt bei der Beurteilung und auch der Rolle und der Besonderheit, die Fleisch in der Ernährung spielen sollte.
Ich kann da noch mal eingrätschen. Ich finde auch gerade dieser Aspekt Nachhaltigkeit, der ist ja sehr mehrdimensional. Also nachhaltige Ernährung ist ja nicht einfach nur das Fleisch wegzulassen oder sich nachhaltig zu verhalten insgesamt. Also es ist biologische Vielfalt, es schützt die Ökosysteme oder es ist überall zugänglich. Es soll wirtschaftlich erschwinglich und fair sein. Es muss auch ernährungsphysiologisch passen und es muss sicher und gesund sein und es muss gleichzeitig auch die natürlichen und menschlichen Ressourcen berücksichtigen. Deshalb ist es tatsächlich, wie Herr Goetheke auch sagte, nicht so einfach. Wir setzen uns ins Flugzeug, wir essen Fleisch. Also von daher kann man nicht einfach auch nur sagen, ach, ich ernähre mich jetzt nachhaltiger, weil ich kein Fleisch mehr esse. Das allein ist es auch nicht. Oder nur die Fleischalternativen zum Beispiel. Wenn ich pflanzliche Fleischalternativen, da brauche ich ja als Rohstoffe auch Soja, Lupine etc. Und wenn wir das alle nur noch essen würden, auch da. Zu einseitig darf es nicht werden. Deshalb denke ich, diese Lebensmittelvielfalt, die wir haben und die wir hier glücklicherweise in Deutschland haben, ist ein sehr großes Geschenk, die wir ausnutzen können und die auch zur Nachhaltigkeit beiträgt, es wirklich vielseitig zu gestalten.
Ja, also Herr Goetheke, ganz herzlichen Dank für diesen Impuls, den Sie da gegeben haben. Und Sie haben eine vielfältige Antwort bekommen, die Sie hoffentlich zufriedenstellt oder nicht?
Ja, ich bin sehr zufrieden mit den Antworten.
Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht muss man auch die Industrie möglicherweise mehr unter Druck setzen. Meinen Sie, dass man da mehr Transparenz über die Produktionsbedingungen des Fleisches möglicherweise fordern sollte?
Ich glaube, das wäre ein entscheidender Weg, weil ja die ganze Fleischproduktion ja aus technischen Gründen doch irgendwo hinter verschlossenen Türen stattfindet. Wer mal Zugang hat oder hatte zu einem Schlachtbetrieb beispielsweise, war für eine Weile geläutert.
Für eine Weile.
Nachdem ich beruflich bedingt mal durch so einen Schlachtbetrieb, dieser Geruch, der da in der Luft hing, hat es mir unmöglich gemacht, über mehrere Monate überhaupt noch ein Stück Wurst zu essen. Das hat sich dann nachher Gott sei Dank wieder gegeben.
Gut, ich danke Ihnen, Herr Goetheke. Ich möchte Herrn Minhoff noch Gelegenheit geben. Sie sind nur bis 11 Uhr dabei. Wehren sich Betriebe da ein bisschen mehr Einblick in ihre Produktionsbedingungen zu geben? Oder könnten Sie sagen, da wo Sie doch vorbildlich sind, könnte ich da offensiv mitwerben?
Also ganz ehrlich, das gibt es alles längst. Das wird nicht so nachgefragt. Ein Stück der Wahrheit ist, wir sind immer manchmal auch in unserer Argumentation selber ein bisschen bigott. Ich erinnere mich noch an die Zeiten, als es in München einen Schlachthof gab. Und dort war es laut, dort war es stinkig oder dort war es unangenehme Gerüche. Der war mitten in der Stadt, da fuhren die LKWs rein und raus und irgendwann wollte man den da nicht mehr haben. weil er einfach das allgemeine Wohlbefinden gestört hat. Vielleicht wäre er besser da geblieben. Dann hätten die Leute nach wie vor einen anderen Zugang dazu. Wichtig ist auch, es gibt längst gläserne Fabriken, das gibt es alles. Und der Verbraucher muss dann nur aber auch so konsequent sein und sich dem dann auch aussetzen. Denn was Herr Gödicke auch völlig richtig gesagt hat, für normale Menschen ist es eine unglaubliche Herausforderung, solche Dinge mitzuerleben und zu sehen. Es gibt viel über Social Media, können Sie sich auch bei den Unternehmen angucken, die selber Filme produziert haben über die Schlachtbedingungen. Das müssen Sie auch aushalten können, weil wir das alle nicht mehr gewohnt sind. Ja, Transparenz gern. Ich glaube, die Unternehmen haben da gar kein Problem. Aber eben auch dann ein Verbraucher, der, wenn er es wirklich wissen will, es dann auch aushalten muss.
Ich würde es gerne ergänzen, wir wollen davon überhaupt nichts wissen. Norbert Elias hat vor zig Jahren ein Buch geschrieben über den Prozess der Zivilisation. Er hat gesagt, dass sozusagen eine zunehmende Affektkontrolle da ist und wir wollen nicht wissen, wenn wir die Hähnchenbrust in Plastik verpackt im Supermarkt kaufen, dass das Hähnchen auch getötet worden ist. Dementsprechend werden alle anderen Teile des Hähnchens werden sozusagen exportiert, weil wir nicht wissen wollen, dass da irgendwas mit Töten passiert ist. Und dementsprechend ist es sozusagen nicht die Industrie oder der Handel, die böse ist, sondern wir als Kultur wollen vom Töten überhaupt nichts wissen.
Und wir wollen die anderen Teile auch gar nicht essen.
Auf keinen Fall.
Ja, deshalb werden sie exportiert. Genau.
Ja, ganz herzlichen Dank auch Herr Minhoff, dass Sie dabei waren und uns erzählt haben, wie diese Zusammenhänge sind. Gleich nach den Nachrichten diskutieren wir weiter zum Thema Tofu-Burger oder Schnitzel. Eine Frage der Moral. Wie sehen Sie das? Blenden wir das aus? Arbeitsbedingungen oder nicht? Was ist der Geschmack entscheidend? Der Preis? Die Gesundheit? Wie verantwortungsbewusst kaufen Sie ein? Rufen Sie uns an unter 00800 446 4464 oder schreiben Sie auch eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten hören wir uns wieder.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Ich werde sofort Vegetarier, wenn Sie mir eine Pflanze beibringen, aus der man einen täuschend echten Sauerbraten, Wiener Schnitzel, Currywurst, Buletten, all die schönen anderen Sachen machen kann. Ja, sofort. Aber solange die Gentechnologie das noch nicht drauf hat, fresse ich weiter alles, was nicht bei drei am Baum ist. Plus Vögel.
Es geht um die Wurst, aber auch um mögliche Alternativen. Tofu-Burger oder Schnitzel, eine Frage der Moral. Darüber diskutieren wir weiter in der Lebenszeit mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Die Fleischskandale, die nicht zuletzt durch Corona aufgedeckt wurden, sind in aller Munde. Verändern sie unsere Ernährungsgewohnheiten? Wir haben gehört schon, die halten sich recht hartnäckig. Welche Rolle spielt Fleisch in Ihrer Ernährung? Welche Rolle spielen mögliche Alternativen, zum Beispiel auch Fleischersatzprodukte? Geht es Ihnen um den Geschmack, den Preis, das Tierwohl, die Arbeitsbedingungen oder eher um die Umweltfolgen? Ist das Ganze womöglich auch eine Gewissensfrage? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste sind weiterhin Christoph Klotter, Professor für Gesundheits- und Ernährungspsychologie an der Hochschule Fulda und Antje Gahl, Diplom-Ökotrophologin und Pressesprecherin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir haben vor den Nachrichten schon gehört, dass man gar nicht so viel weiß von den Bedingungen, wie Tiere getötet werden, wie es in Schlachtbetrieben aussieht. Und in diese Richtung gehen auch einige Mails, die wir bekommen haben. Hier schreibt uns einer, ich bin selbst Lehrer und ich würde vorschlagen, dass Kinder mehr über die Bedingungen der Tiere in Massentierhaltung, aber auch in konventionellen kleinen Betrieben erfahren. Fast alle Kinder bekommen in der Schulmensa Fleisch serviert, haben aber gar keine Ahnung, wie es produziert wird. Würden sie es wissen, würden sie eventuell weniger oder gar kein Fleisch mehr essen. Frau Gahl, was meinen Sie, wäre das wichtig, dass wir hier viel stärker ja auch in der Ernährungsbildung zum Beispiel auf Massentierhaltung und deren Folgen eingehen und das auch sich im Lehrplan möglicherweise niederschlagen sollte?
Ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz. Also Ernährungsbildung in Schulen sind wir auch sehr bemüht, dass man sagt, das sollte auch in den Schulen wieder ein Thema sein und gelehrt werden und nicht einfach nur immer im Biologieunterricht oder in Sozialkunde irgendwo mit abgehandelt werden, sondern sicherlich ein Thema sein, weil Essen und Trinken ist ja eben unser Treibstoff, mit dem wir uns am Leben erhalten. Und deshalb sollten wir, denke ich, auch alle darüber etwas wissen. Und deshalb ist es auch sicherlich zu begrüßen, solche Informationen mit in den Lehrplan aufzunehmen. Da geht es um Lebensmittelkunde. Ob das jetzt, ne, das muss nicht nur die tierischen Lebensmittel oder die Fleischproduktion betreffen, aber sicherlich kann so etwas helfen, damit wir vielleicht wieder ein bisschen näher auch heranrücken oder uns auch Lebensmittelproduktion und Herstellungsketten wieder etwas bewusster machen und nicht sagen, ja, die Ananas wächst in der Dose, was teilweise irgendwie in Umfragen rauskam. Oder ne, das Tier, ja, das muss eben getötet werden und wie das vonstatten geht. Und früher gab es eben noch tatsächlich die Haus- und Hofschlachtungen und die waren sicherlich auch nicht so toll, aber dass man es wenigstens weiß.
Darf ich das ergänzen?
Ja, Herr Klötter.
Wir leben in einer völlig widersprüchlichen Welt. Also wir beklagen, also in den ganzen Medien, auch in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, steht immer, die Übergewichtswelle rollt. Wir brauchen mehr Ernährungsbildung. Oder jetzt beim Fleischskandal Tönnies, wir müssen mehr darüber informieren. Hier stimmt. Aber die Investitionen in Ernährungsbildung in Schulen ist länderspezifisch ganz gering. Das heißt, da taucht auch dieser Widerspruch auf. Wir müssen, wir sollten, aber wir machen nichts. Wenn Sie sozusagen die Curricula anschauen der Länder, bezogen auf Ernährungsbildung, Ernährungserziehung, ist es ganz unten angesiedelt.
Warum hält sich das so hartnäckig, dass wir das nicht aufnehmen wollen in einen Lehrplan? Wer steckt dahinter? Was steckt dahinter?
Die globale, sozusagen unsere Mentalität, ja, die sozusagen die Fleischproduktion ist schlimm, aber wir wollen davon gar nichts wissen. Ja, es gibt Adipositas, Übergewicht, aber wir tun dafür nichts. Genau sozusagen in den Ressourcen, auch in den finanziellen Ressourcen, die da investiert werden, zeigt sich, dass wir davon nichts wissen wollen. Wir sagen, die Deutschen ernähren sich schlecht oder ungesund, wie auch immer, aber dafür wird kaum Geld investiert. Eine Ernährungsberaterin hat in Deutschland 5 Gespräche, sonst nichts. Ich als Psychotherapeut, ich bin ja auch Psychotherapeut, darf über 300 Stunden 80 Euro sozusagen Psychotherapie machen. Die Ernährungsberatung ist da sozusagen total was anderes. Das heißt, da zeigt sich der Widerspruch, wir sollten, aber wir wollen nicht.
Das wäre ja auch der Gesundheit förderlich, würde ja auch generell, denke ich, ganz viel bewirken, auch ein Kostenfaktor sein. Und trotzdem hält es sich hartnäckig, dass in diese Ernährungsbildung nicht so viel investiert wird. Jetzt begrüße ich am Telefon Rolf Schuh aus Gießen. Schönen guten Morgen, Herr Schuh.
Einen wunderschönen guten Morgen an Sie und an die Runde. Ich wollte noch einen anderen Aspekt mit einbringen. Also abgesehen davon, dass wir über die Herstellungsbedingungen sowohl von Fleisch als auch von Gemüse gut Bescheid wissen könnten, sehen wir doch bitte schön am Programm der ARD zum Beispiel vom ZDF. Sehen wir am ARD und ZDF. Ich wollte aber darauf aufmerksam machen, dass zum Beispiel ein Tofu-Burger aus Soja hergestellt wird. Soja wird aus Südamerika importiert und wird dort unter gruseligsten Bedingungen hergestellt. Das heißt Urwaldrodung, Vernichtung von Kleinbauernexistenzen, Einsatz von Pestiziden etc. pp. Die Gemüse, die wir essen, kommen gerne mal aus Spanien oder aus Italien und werden da in Süditalien von übelst ausgenutzten Migranten hergestellt, die häufig um ihren Lohn betrogen werden. Auch da wissen wir über das Fernsehen mehr als sollten wir uns, wenn sie mehr als genug Bescheid wissen. Mein Appell geht dahin, dass wir uns halt auch über die Information über Lieferketten mal Gedanken machen, ob Tofu oder Schnitzel die Frage der Alternative ist, ob nicht viel mehr die Alternative viel mehr sollten wir auch darauf achten, dass wir als Bürger, als Arbeitnehmer eine größere Solidarität zwischen den verschiedenen Arbeitnehmern weltweit herstellen. Die Arbeitsbedingungen, die den Leuten da aufgedrückt werden, die kommen wenige Jahre später zu uns. Hm. Dessen sollten wir uns bewusst werden.
Ja. Herr Schuh, da möchte ich gerne mal einhaken. Ich finde, das sind ganz wichtige Aspekte, die Sie da kennzeichnen. Wenn wir gucken, wie sieht die Klimabilanz aus bei vegetarischen Produkten? Wie schneidet die ab? Was kann man da sagen, Frau Gahl?
Ja, also natürlich ist es so, dass letztendlich eine vegetarische oder vegane Kost weniger Emissionen verursacht als eine gemischte Kost mit tierischen Lebensmitteln. Ja, das erstmal so gesagt. Ne? Die Tierproduktion ist intensiver. Ob ich jetzt eine Kuh halte, ein Schaf und ein Schwein, die verbrauchen mehr Ressourcen. Aber es ist das, was ich auch vorhin schon mal angesprochen habe, es ist ja auch nicht die Lösung, jetzt nur noch alle auf Fleischalternativen zu setzen. Ne? So von wegen, deshalb ist die Vielfalt und eben auch wirklich diese Auswahl und die Abwechslung in unserer Lebensmittelauswahl auch so wichtig. Nämlich nicht auch nur zu sagen, wir setzen nur auf Soja oder Lupine aus Fleischersatzprodukten. Es gibt noch Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Getreide, Gemüse, Nüsse, Kartoffeln. Also von daher ist das sicherlich auch ein wichtiger Ansatz zu sagen, wir sollten alle Lebensmittel favorisieren und dann eben nicht nur auf vegetarische Alternativen setzen, zumal die jetzt ernährungsphysiologisch nicht zwingend notwendig sind. Wir brauchen sie gar nicht.
Wie sieht es aus?
Die Avocado ist sozusagen von der Nachhaltigkeit, von der Ökologie katastrophal. Also man kann nicht sagen, pflanzlich gleich gut und nicht pflanzlich gleich nicht gut. Es gibt ganz viele Flächen auf der Erde, die sozusagen die nur geeignet sind für Weideland, aber nicht für Anbau von irgendwas. Und dementsprechend muss es immer gemischt sein, weil nur vegan würde diese Erde nicht aushalten.
Mhm. Herr Schuh.
Kann ich unterstützen.
Genau. Ich danke Ihnen für diesen Aspekt. Oder wollten Sie das noch ergänzen?
Ich wollte es noch ergänzen. Ich habe auf Soja hingewiesen, weil halt Soja so weit weg aus unserem Blickfeld liegt. Aber die Produktionsbedingungen von allen anderen, von Tomaten, von allem anderen Gemüse, die sind ja genauso gruselig.
Vielleicht muss man das in Relation setzen. Also wenn wir auch schon gehört haben, Frau Gahl, also wie sieht es aus mit Rindern, die weiden, wie sieht da der ökologische Fußabdruck aus, wenn Regenwälder abgeholzt werden? Da muss man wahrscheinlich genau gucken. Das kann man nicht pauschal sagen, möglicherweise.
Nein, ich wollte nicht pauschalisieren. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass wir das im Auge behalten müssen und wir halt auch bei der Moral darauf achten sollten.
Das ist wichtig, dass Sie diesen Aspekt nochmal reinbringen mit der Moral. Wir haben auch verschiedene Hörerinnen und Hörer, die sagen, als Fleischesser wird man von Veganern oft verteufelt. Die Moral, die scheint wirklich sehr hartnäckig zu sein. Und Herr Klotter, warum ist das gerade jetzt immer noch so ein wichtiger Faktor, dass das zu einer moralischen Frage hochstilisiert wird?
Ja. Wer vegetarisch oder vegan sich ernährt, hat die Chance, es muss nicht immer sein, sich so moralisch überlegen zu fühlen. Weil diese Menschen können sagen, wir essen kein Fleisch und wir töten keine Tiere. Aber wenn wir Platon, dem wichtigsten Philosophen des Abendlandes, folgen, können auch Pflanzen beseelt sein. Und wenn wir essen, machen wir uns immer schuldig. Nach Freud, dem Begründer der Psychoanalyse, ist Essen ein oral-sadistischer Akt. Oral-sadistisch. Ich betone das, das Essen ist immer mit Gewalt verbunden. Und wenn wir essen, vernichten wir Lebewesen. Und dementsprechend machen wir uns schuldig. Und wir müssten dafür dankbar sein, dass wir es können. Und wir müssten bemüht sein um Wiedergutmachung. Aber in dem Augenblick, wo wir die Schuld verleugnen, vergleiche Veganismus, Vegetarismus, können wir uns überlegen fühlen, ohne wirklich überlegen zu sein.
Das heißt,
vielleicht, ja, Frau Gahl? Entschuldigung, vielleicht darf ich noch mal ergänzen. Ich bin ja keine Ernährungsphysiologin und Herr Klotter ist da sehr versiert in dem Bereich. Manchmal ist es ja auch so, dass uns in der gesamten Gesellschaft, das heißt, so ein bisschen auch so die Ordnung verloren geht, also die Strukturen verloren gehen und Werte und Normen so ein bisschen verfallen und dass viele Leute auch im Essen natürlich mehr als reine Nahrungsaufnahme sehen und auch das als Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe und sozialen Position sehen. Genau. Das spielt, glaube ich, auch hinein. Ne?
Mhm. ist es.
Exakt. Genau, präzise.
Ich möchte noch was aufgreifen, was auch den Bereich von Herrn Schuh betrifft und was vielleicht schon am Rande auch hochkommt. Wir hatten die Geschichte mit der Tierwohlkennzeichnung. Es gibt auch immer Sachen, was können wir labeln, womit können die Produkte auch sich vielleicht besonders hervortun, wenn wir sagen, dieses Produkt entspricht dem Tierwohl oder auch bei pflanzlichen Produkten. Dies ist jetzt möglicherweise eine Avocado, die nicht unter ganz so extremen Umweltbedingungen oder Wasserverbrauch hergestellt wurde. Ist es mit der Kennzeichnung möglich, mit einem besseren Gewissen einzukaufen?
Puh, ich glaube, das ist teilweise auch sehr schwierig. Ich glaube, wenn man in den Supermarkt geht und wenn wir diese angesprochenen 170.000 Produkte haben, natürlich kaufen wir nicht alle und ich glaube auch nicht, dass die Verbraucher immer hingehen. Natürlich kann ein Label eine gewisse Orientierung liefern, ob es das MSC-Siegel, ein Bio-Siegel ist und was wir schon alles haben oder ein Tierwohl-Label, das kann vielleicht eine gewisse Orientierung geben. Auch die Zutatenlisten haben wir. Wir werden aber nicht bei jedem einzelnen Produkt sicherlich darauf gucken und das immer alles genau studieren. Es kann eben einen gewissen Hinweis geben. Ich glaube, dass insgesamt trotzdem so ein Bewusstsein da sein sollte oder wir auch Lebensmittelkenntnisse haben sollten. Was brauchen wir eigentlich für die Ernährung, die uns schon so in gewisser Hinsicht helfen können. Und manche Sachen verwirren auch. Je mehr draufkommt, desto verwirrender wird es. Das haben wir ja heute schon.
Dazu passt ein Hörer, der uns geschrieben hat, Herr Schröder. Er schreibt, mit meinen Schülern im Sozialkundeunterricht ist das Thema Ernährung auch viel diskutiert. Seine Frage, wie viel Vertrauen kann man den neuen Siegeln, zum Beispiel Initiative Tierwohl, schenken, wenn damit noch nicht eindeutig klar ist, ob es den Tieren und Arbeitern nützt? Wie wird das kontrolliert? Wie vertrauensfreundlich ist das?
Frage an wen?
Ja, Herr Klotter, gerne.
Das ist sozusagen Beispiel Fairtrade. Und da gibt es ganz verschiedene Siegel, die ganz verschiedene Gütekriterien haben. Also nur auf Fairtrade zu schauen, reicht nicht aus. Das heißt, die Kennzeichnung ist gut, aber es muss sozusagen eine Kultur entstehen, wo wir uns mehr um Ernährung kümmern. Wollen wir genauer schauen, was kaufe ich ein? Und dann wird es gut gehen. Die Kennzeichnung reicht nicht aus. Und die Kennzeichnung ist sozusagen nicht kaufentscheidend. Beispiel Fairtrade. Es hat extrem zugenommen, der Kauf von Fairtrade-Produkten. Aber am gesamten Markt liegt es immer noch bei 1,8%. In der Schweiz ist es deutlich besser. Ich will damit nur sagen, sozusagen die Kennzeichnung alleine reicht nicht aus.
Würden Sie gerade sagen, die Schweiz ist besser? Sind andere Länder schon weiter in dieser Entwicklung, was Kennzeichnung betrifft oder auch was das Bewusstsein für eine moralisch vertretbare Ernährungsweise betrifft?
Also wir können bewundernd in die Schweiz schauen, sonst können wir nirgendwo hinschauen, weil da ist die Schweiz sozusagen weltweit führend und beispielhaft, dass sozusagen Ernährungsbewusstsein auch zu einem anderen Kauf- und Ernährungsverhalten führt.
Ich bekomme noch einen Hinweis von unserer Hörerseite auch. Soja, was die Produktion betrifft, das wird nicht immer im Ausland produziert, hat uns ein Hörer gesagt. Es muss nicht mit großen Umweltfolgen verbunden sein.
Also das Tofu, was wir essen, ist in der Regel sozusagen europaweit produziert und kommt nicht aus Südamerika. Das Soja, was sozusagen die Tiere bekommen als Kraftfutter, kommt aus Südamerika und hat dort eine Anbaufläche, die größer ist als Deutschland, Frankreich und die Benelux-Länder insgesamt. Das heißt, wir müssen da differenzieren. Den Tofu-Burger ist sozusagen nicht umweltschädlich. Das Kraftfutter der Tiere ist es wohl. Also da müssen wir auch ganz klar differenzieren.
Wir haben noch eine Frage von einem Hörer, mit der Aussage, tendenziell würden wir weltweit verhungern, wenn wir uns global vegan ernähren würden. Das möchte ein Hörer gerne nochmal erläutert haben. Wieso ist das der Fall?
Die Anbaufläche ist sozusagen nicht immer geeignet für Weizen, für Roggen, für Dinkel, sondern es gibt eine Weidefläche, wo nur Tiere grasen können. Und dementsprechend brauchen wir Weideland und brauchen auch sozusagen die Tiere, die darauf sind und das Gras fressen, die wir dann vielleicht auch verzehren können oder deren Milch wir trinken können. Das muss sozusagen genauer angeschaut werden. Es gibt weltweit ganz große Flächen von Erde, die nur genutzt werden können als Weideland. Und das Weideland schluckt CO2-Emissionen. Das heißt, wir können nicht automatisch sagen, Tier gleich ökologisch schlecht, sondern wir müssen da differenzieren.
Ein Beispiel sind diese Almwiesen zum Beispiel, ne, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich oder in den Alpenländern genutzt werden, um eben auch Landschaftspflege zu betreiben, damit die Rinder, ne, die Kühe eben auf diesen Weiden stehen, weil das eben anderweitig nicht genutzt werden kann. Das meint Herr Klotter zum Beispiel auch.
Wir haben es perfekt ergänzt.
Aber wenn die vielen Rinder, das viele Fleisch, was wir verzehren, das möglicherweise eben durchaus heftige Umweltfolgen oder auch schwierige Arbeitsbedingungen nach sich zieht, könnte ja die Frage aufkommen, wie sieht's aus mit Fleischersatz, nicht nur mit vegetarischem Fleischersatz. Mittlerweile wird ja auch Fleisch schon künstlich erzeugt in der Petrischale. Ist das ein Weg, wo man sagt, okay, da kann ich doch mit besserem Gewissen warten, wenn das dann auch noch halbwegs gut schmeckt, dass das Fleisch künstlich erzeugt wird? Ist es eine Alternative?
Also eine richtige Alternative an sich. Also natürlich sind das eben Produkte. Es gibt sowas wie zum Beispiel Quorn, ein industriell aus fermentierten Schimmelpilzen hergestelltes Produkt. Oder es gibt eben dieses künstliche Fleisch, was jetzt versucht wird zu erstellen, das In-vitro-Fleisch. Aber sagen wir mal so, diese veganen Alternativen oder auch Fleischersatzprodukte, das sind natürlich Produkte, die das Fleisch in dem Sinne ersetzen. Die können natürlich einen Einstieg auch in eine vielleicht eher pflanzliche Ernährung den Leuten erleichtern, die auf ihr Fleisch gesetzt haben. Aber letztendlich ist es teilweise auch eine Geschmacksfrage, wie ein Hörer sagte. Der sagt, ich möchte einfach mal ein Stück Fleisch essen. Und aus ernährungsphysiologischer Sicht sind sie auch nicht immer günstiger einzustufen. Sie können natürlich einen Beitrag zur Vitamin- und Mineralstoffversorgung leisten oder eben auch proteinreich sein. Aber wir hätten auch die Möglichkeit, nach wie vor eben auf vielfältige pflanzliche Proteinquellen wie Getreide, Hülsenfrüchte, Kartoffeln, Nüsse, Sojaprodukte zurückzugreifen. Oder ne, dass wir sagen, eine gezielte Kombination verschiedener Lebensmittel, ob jetzt ein Linsengemüse mit Reis oder einen Erbseneintopf mit Brot, kann eine sehr gute Proteinqualität bringen, sodass auch der Proteinbedarf bei einer rein pflanzlichen Ernährung gedeckt wird, ohne dass wir einen Ersatz oder ein künstliches Produkt verzehren müssten.
Ein Hörer hat uns noch auf den Konsum von Wildfleisch hingewiesen. Wie verbreitet ist das und kann man das mit besserem Gewissen essen? Ist das moralisch einwandfreier?
Also ernährungsphysiologisch ist nichts gegen Wildfleisch an sich einzuwenden. Ich glaube, der Anteil, ich weiß es ehrlich gesagt jetzt nicht, wie hoch die Prozentzahlen sind, ist aber eher gering auch teilweise saisonbedingt. Also ernährungsphysiologisch spricht nichts dagegen, auch mal Wildfleisch zu verzehren, aber sonst kann ich dazu nicht viel sagen.
Herr Klotter, hat das mehr Akzeptanz, weniger Akzeptanz? Wie steht es um das Wildfleisch? Herr Klotter, können Sie mich noch hören? Oh, ich glaube, jetzt haben wir ihn nicht mehr in der Leitung.
Okay.
Aber vielleicht kommt er noch wieder. Ein anderes Stichwort ist, was man ja auch immer wieder hört, Insektenfood. Ist das eine Alternative? Es soll ja auch sehr proteinreich sein, Heuschrecken zu verzehren.
Es ist sicherlich in der Hinsicht global gesehen, natürlich sind Insekten ein sehr proteinreiches Lebensmittel und sie werden ja teilweise auch in anderen Kulturen tatsächlich verzehrt. Also ne, auf asiatischen Märkten, wenn man da guckt, da gibt es durchaus verschiedene Insekten, die da angeboten werden. Das ist auch wiederum eine Art kulturelle Frage und eine Gewöhnungssache. Und auch das, was wir kennen, was wir lernen, was wir akzeptieren auch als Essen. Also ich glaube, dass das eben auch eine ganz große Rolle
spielt. Festnetz, Handy, Telefon,
okay.
War der Akku leer.
Okay.
Tut mir leid.
Jetzt haben wir auch wieder Herrn Klotter dabei. Wir haben gerade eben noch einen kleinen Ausflug in Richtung Insektenfood gemacht, ob das eine mögliche Alternative ist. Vielleicht, was meinen Sie, findet das Akzeptanz? Wäre das moralisch eher geboten? Herr Klotter? Jetzt ist er uns, glaube ich, wieder aus der Leitung geflogen.
Also ich glaube aber, das ist alleine, die Insekten werden uns damit auch nicht ernähren, aber es kann sicherlich auch eine mögliche Proteinquelle darstellen, insbesondere wenn man darauf zielt, sozusagen, wie ernähren wir die Weltbevölkerung insgesamt. Ob wir jetzt in Deutschland wenn wir jetzt anfangen, Insekten zu verzehren, das allein die Welt rettet, das glaube ich, das ist einfach ein globales Problem und das allein werden wir nicht beeinflussen können. Und wir haben natürlich auch andere Proteinquellen, die wir nutzen können. Aber sicherlich ist es eine mögliche Proteinquelle, die auch in anderen Ländern eine Rolle spielt.
Jetzt grüße ich am Telefon einen sehr jungen Hörer, Erik Sieren, 10 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Erik.
Guten Morgen, Erik.
Ja, wir verstehen dich relativ schlecht. Hallo, kannst du uns hören?
Ja, ich höre euch.
Ja, super. Du bist Vegetarier, habe ich gehört.
Ja, genau.
Warum?
Also es begann irgendwie so, da war ich ungefähr 5 Jahre alt und irgendwie habe ich auch mal, wo wir im Auto saßen, habe ich glaube ich auch mal irgendwie sowas gehört über so einen Fleischartikel. Und auf jeden Fall taten mir die Tiere voll leid, dass die immer so abgeschlachtet werden. Und dann habe ich begonnen, Vegetarier zu werden und das jetzt schon seit gut 5 Jahren mal.
Hast du auch viele Freunde, die auch Vegetarier sind?
Ja, genau. 2 sogar. Mhm.
Wie ist das für dich? Ist Fleisch für dich jetzt überhaupt nie mehr eine Wahl, wenn es vielleicht auch unter besseren Bedingungen vielleicht produziert wurde, als immer nur, wie man jetzt hört, oft skandalträchtig wie bei der Firma Tönnies zum Beispiel?
Nee, auch nicht so.
Und wie sieht dein Speisezettel aus? Was isst du dann?
Also wir kochen ungefähr so Sachen wie Gemüsesuppe oder so Sachen, die halt überhaupt nichts mit Fleisch zu tun haben. Und meine Familie probiert auch, jeden Tag so wenig wie möglich davon zu essen. Ja, also eigentlich wie so Reis, Nudeln, solche Art, so ein bisschen.
Das heißt, für dich ist es ganz wichtig, wie Nahrung produziert wird.
Ja, genau, halt so.
Ich danke dir ganz herzlich, dass du angerufen hast und haben wir auch schon gesehen, dass in jungen Jahren offensichtlich dein Ernährungsbewusstsein ist, obwohl wir ja gehört haben, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, auch bei seiner Ernährung. Frau Gahl, gibt es eine Ernährung, wie man sich halbwegs moralisch einwandfrei ernähren könnte?
Also zumindest in Richtung, ich sag mal, es ist ein sehr komplexes Thema, aber zumindest wenn wir uns mehr in Richtung in eine pflanzenbetonte Ernährung bewegen mit weniger tierischen Lebensmitteln, sowohl Fleisch als auch Milch und Milchprodukte insgesamt, sind wir sicherlich auf einem guten Weg, der auch nachhaltig vertretbar ist. Was ja auch nicht heißt, dass wir das Fleisch verteufeln müssen oder die tierischen Lebensmittel, aber wir geben einfach den pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreiden, Hülsenfrüchten und Gemüse und Obst den Vorzug.
Ja, das nehme ich jetzt mal als Schlusswort. Antje Gahl, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung mit Ihrer Expertise zur Seite gestanden haben, genauso wie Professor Christoph Klotter, Ernährungspsychologe an der Fachhochschule Fulda. Wir nähern uns langsam der Mittagszeit und damit womöglich der Frage Tofu-Burger oder Schnitzel, unser Thema heute in der Lebenszeit. Vielen Dank allen, die sich an der Diskussion heute beteiligt haben. Noch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen bei diesem Wetter, ja vielleicht mit einem Grillabend wird er vielleicht ja seinen Abschluss finden. Am Schluss noch ein Zitat: Wenn deutsche Urlauber andere Länder bereisen, schreibt uns ein Hörer, sollten sie versuchen, ihren deutschen Kulturraum für diese Zeit bewusst zu verlassen und sich vorurteilsfrei auf andere Kulturen und möglicherweise auch Essgewohnheiten einlassen. In diesem Sinne Ihnen noch einen schönen Tag wünscht Dörte Hinrichs.